Hallo und herzlich willkommen beim Finanzverstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir über ein leidiges Thema, die steigende Inflation. Ja, ihr hört es richtig, schon wieder, leider. Höhere Touristenabgaben in Wien und auch Öffis sowie das Parken wird teurer. Dann über einen spannenden Artikel mit der Überschrift Armut macht krank, den ich diese Woche gelesen habe und passend dazu das fehlende Finanzwissen uns langfristig Wohlstand kostet. Außerdem gibt es auch wieder einen Community-Blog mit spannenden Fragen von Matthias. Er fragt, ob wir in Gold und oder Silber investieren und der Thomas fragt, ob es Sinn macht, eine Holding zu gründen und darin Aktien zu kaufen. Spannend, spannend. Das haben wir auch schon öfter gefragt. Das und mehr gibt's in dieser Folge. Ach ja, und wenn auch du eine Frage hast, die vielleicht auch andere das interessieren kann, dann schick sie uns durch. Wir lesen alles, versprochen. Und nicht vergessen, eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Einfach schnelles Klicksi-Klacksi und damit hilft sie uns enorm. Danke schon einmal im Vorhinein. Und heute ist wieder mit dabei der Marco. Servus, Markus.
Ja, servus, lieber Philipp. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und ja, wir haben wieder sehr spannende Themen heute auf der Agenda. Auf der anderen Seite auch altbewährte Themen. Wir haben, glaube ich, schon sehr oft drüber gesprochen. Freue mich, wenn wir jetzt loslegen.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Absolut. Markus, wo bist du heute? Ich sehe, das ist nicht dein üblicher Hintergrund. Du bist auf Urlaub.
Du, ehrlich, Philipp, ich betrüge dich mit deiner eigenen Heimat. Ich bin tatsächlich gerade in Kärnten am schönen Ossiacher See, genieße da schöne Tage und bin jetzt aber dann auch mit voller Elan auch wieder dann in Wien zurück. Also ich glaube, der Philipp wird es zu 100% bestätigen. In Kärnten lässt sich's immer gut leben.
Aber sowas von. Markus, was hat dich diese Woche beschäftigt, obwohl du ja eigentlich andere Themen zu tun hast, weil Urlauben ist ja doch eine Beschäftigung. Was hat dich sonst so in der Weltgeschichte beschäftigt?
Ja, du weißt ja, oder auch viele Hörer wissen ja, wie ich zu dem Thema der Fed, der Zinsen, der EZB stehe. Und da war ja auch gerade das Thema wieder mit dem Trump, mit dem Feuern von der einen Direktorin dieser besagten Lisa Cook ein riesengroßer Aufschrei und Thema. Gerade das Thema Unabhängigkeit wurde da wieder in den Vordergrund gestellt, aber auch meiner Meinung nach berechtigt, weil der Trump möchte einfach ganz klar auch, dass die Fed auf seiner Linie ist. Die möchte aber im Namen vom Fed Notenbankchef Jerome Powell seine Unabhängigkeit bewahren, und da ist gerade, oder ist schon seit längerem, aber langsam für sich eskaliert ja der Krieg ein wenig, und das hat mich dann, das habe ich dann auch im Urlaub ein bisschen mitverfolgt und fand das immer sehr spannend. Er kommt da aber nicht so ganz durch damit. Also hast du das auch mitbekommen, Philipp?
Ja, habe ich tatsächlich mitbekommen, aber ich habe es nicht so ganz verstanden, weil der Trump möchte halt seine Linie durchbringen und die Fed ist zwar unabhängig und die möchte natürlich ihr Linie bleiben, logischerweise, was ja eh gut ist. Also der Trump würde da gern umwerfen, was eigentlich schon seit immer so ist, ne? Das hätte ich so mitgekriegt.
Ja, man darf ja nicht vergessen, der Jerome Powell ist ja auch nicht mehr lange Fed-Chef. Das heißt, der Trump, mit dem Hintergrund bereitet er ja schon seinen Abgang vor, beziehungsweise nicht seinen Abgang, sondern er hat schon den Nachfolger dann im Petto, der wird auch gemunkelt. Und ich glaube aber, dem Trump geht's einfach zu langsam. Auch ein bisschen durch sein Ego getrieben möchte er jetzt schon die Fed auf seiner Linie haben, obwohl er weiß, dass das jetzt auch nicht mehr lang dauern wird, bis er das auch geschafft hat, im Folge dessen, dass der Jerome Powell abgelöst wird. Jetzt nicht durch den Trump, sondern einfach, weil seine Laufzeit vorbei ist. Und kurze Anekdote, wer es nicht weiß, der Jerome Powell wurde ja in der ersten Amtszeit von US-Präsident Trump eingesetzt. Ich glaube, sie werden nicht mehr beste Freunde werden, finde es aber sehr spannend, dass ausgerechnet Donald Trump ihn damals zum Notenbankchef befördert hat.
Einzig, was ich mitbekommen habe, die Inflation ist ein bisschen besser in Amerika, somit werden die Zinsen wieder gesenkt, oder ist da der Plan, so haben wir in der letzten Folge schon besprochen, hast du da schon mehr Infos oder ist immer noch der alte Stand?
Werbung.
Uns erreicht immer wieder die Frage, wie kann man am einfachsten mit dem Investieren starten, ohne gleich teure Fehler zu machen? Und die Antwort darauf hat jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Sunrise Capital Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Langfristig anlegen ist eigentlich ganz einfach. Es wird nur häufig zu kompliziert gemacht, weil es an sich langweilig ist. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise gerne weiterempfehlen. Wenn du es auch ausprobieren möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben. Lade dir jetzt die Sunrise-App direkt im App Store herunter oder informiere dich auf sunrise.app. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Also es schaut jetzt so aus, die sind schon um einiges konservativer noch unterwegs als wir bei der EZB in Europa. Wir hatten jetzt einige Zinssenkungen schon hinter uns und sehen jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr dementsprechend viele Zinssenkungen, weil wir ja schon ein gewisses Level runter sind. Bei der Fed in Amerika schaut das schon noch anders aus. Jerome Powell hat hier einen sehr konservativen Kurs verfolgt. Das bedeutet im Umkehrschluss nichts anderes. Er hat bis dato keine Zinsen wirklich gesenkt. Und somit auch jetzt, und das ist ja das große Thema, was den Trump so stört. Er meint ja, durch dieses Halten der Zinsen auf einem hohen Niveau wird einfach die Wirtschaft nicht angekurbelt. Laut ihm haben sie dann einen großen Wettbewerbsnachteil auf der Welt, da einfach alles höher ist, alles teurer auch ist. Und dementsprechend der Jerome Powell das einfach nicht machen. Eben auch wegen Donald Trump, weil du einfach nicht weißt, wo das hingeht. Er gibt auch sehr, sehr viel Geld aus und auf der anderen Seite, die Arbeitslosenzahlen sind aber auch wieder sehr konstant. Also es gibt auch Argumente, wo man sagen könnte, ja, den Zins kann man durchaus senken, auch in Amerika. Und er hat ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Tagen, Ende August, hat er bekannt gegeben, dass es Zinssenkungen geben wird, dass es in die richtige Richtung geht und dass er, Jerome Powell, beziehungsweise die Fed, hier Signale sieht, dass man Zinsen senken kann, da sie meinen, dass die Wirtschaft auf relativ guten Beinen steht und dementsprechend, ja, wird es jetzt nicht mehr lang dauern, nur wenn es nach Donald Trump gehen würde, wären die Zinsen schon auf einem ganz anderen Level und damit meine ich niedrigeren Level, als jetzt zurzeit sind.
Und was nicht fehlt, das ist die Inflation bei uns in Österreich. Die steigt nämlich wieder. Laut Schnellschätzung, das war eine gute Überleitung.
Das ist wieder beim Gegenteil.
Also ja, genau.
Bei uns steigt wieder die Inflation.
Genau. Im August die Schnellschätzung von der Statistik Austria hat 4,1% ergeben. Also wir sind schon wieder 0,3 Prozentpunkte drüber über dem Juli. Also bei uns reitet die Teuerung weiter nach oben. Das ist jetzt der höchste Wert seit März 2024, also über ein Jahr ist es eher unten gegangen, beziehungsweise stagniert und jetzt geht es wieder rauf und der Hauptpreistreiber gibt es jetzt aktuell gar nicht wirklich, weil es eigentlich fast alle Produktgruppen steigen, also ist ja Wahnsinn. Wir kriegen nichts runter irgendwie.
Nein, es gab in den letzten Monaten oftmals Preistreiber, mittlerweile, wie du richtig sagst, steigt ja alles wieder, auch so Treibstoffe, die eigentlich dämpfend waren, wenn man das auf Einjahresbasis sieht, die sind jetzt auch nicht mehr der große Dämpfer, der Gegenpol, Energie steigt wieder, wir gehen ja auch wieder in Richtung Winter und wir werden auch noch dazu kommen, es gibt einfach Anzeichen, dass jetzt die Inflation nicht wirklich runtergehen wird, denn nicht nur der Bund, sondern auch die Stadt Wien wird ja dafür sorgen, dass die Inflation jetzt nicht unbedingt runterbrechen wird, denn da gab es auch wieder Neuigkeiten, Philipp.
Ja, das ist schon ein gutes Stichwort, weil das hat jetzt gerade die letzten Tage so die Newswelt in Österreich ein bisschen erschüttert, nämlich die Preiserhöhung von den Wiener Linien, Parken wird teurer, die Ortstaxe, also für die Touristen und somit, also gegen eine Inflation kämpfen wir anscheinend jetzt nicht, sondern es wird vermutlich wieder nur besteigen oder wie auch immer, weil das ÖV-Jahresticket steigt von 365 Euro, also von einem Euro pro Tag, auf 467. Wenn du das digital kaufst, kriegst du zum 6 Euro billiger. Also das sind schon echt fair. Und die Einzelfahrt, die steigt von 2,40 Euro auf 3,20 Euro. Also das ist schon auch ein schöner Sprung. Und 24-Stunden-Karte, das ist zum Beispiel, das nehme ich immer ganz gerne, oder meine Eltern, wenn sie zu Besuch sind, von 8 Euro auf 10,20 Euro. Und das wird schon ein Wahnsinn, weil das sind gleich mal 2 Euro mehr, für das du eigentlich nicht mehr Leistungs- Was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass die letzten, ich glaube, 12 Jahre sind es oder 13 Jahre, jetzt keine einzige Preissteigerung gegeben bei den Wiener Linien. Also auf der Seite muss man halt auch wieder sagen, okay, sie erweitern ja das U-Bahn-Netz oder die ganzen Netze, von dem her, sie sind nicht untätig. Und die Wiener Linien, die argumentieren auch so die Preiserhöhung, dass sie die meisten, also im Vergleich zu Brüssel zum Beispiel, haben sie in Vergleich gebracht, sind es erstens einmal noch immer billiger und ich glaube Brüssel und München und haben aber weit mehr Kilometer, also Öffi-Kilometer. Das heißt, du kannst viel weiter unter Anführungszeichen fahren mit der Leistung oder mit dem, was du zahlst. Also ist es gemischt, glaube ich, das Thema. Wie schaut es bei dir aus, Markus? Bleibst trotzdem bei deinem Lieblingsgefährten beim Travel-Taxi, falls du überpasst, was das ist?
Bevor ich da jetzt antworte, erklär mal bitte, was das ist.
Weißt du, was gut ist? Du bist gerade im Kärnten und das Wort Travel-Taxi ist ja so ein Zuscan, ne? Das tust du ganz gerne in der Innenstadt. Ah, das kostet nichts.
Ehrlicherweise kostet es nichts, noch nicht. Mal schauen, ob der Stadt Wien da auch noch was dazu einfällt. Ob wir so ein Taxometer dann kriegen und dann irgendwie Abgaben haben. Na, Spaß beiseite, aber ja, ich gehe sehr gern zu Fuß und wie du richtig sagst, jetzt trifft es halt doch alle. Das Öffi-Ticket wurde sehr lange nicht erhöht. Kann man jetzt eben streiten, ja, nein, das Verhältnis ist Wien als Großstadt, als öffentlicher Nahverkehr immer in die günstigere Schiene gefallen. Also da gibt es andere Großstädte, die auch ähnlich qualitativ hochwertig zum Leben sind, wo es um einiges mehr kostet. Ist schon richtig, nur auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es muss auch irgendwann, auf der einen Seite muss es auch irgendwann mal erhöht werden, weil wir wissen doch alle, dass das doch auch subventioniert worden ist, dieses Jahresticket, das wäre eigentlich einfach ohne Zuschuss ja gar nicht möglich gewesen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Kritik dran, weil man ehrlicherweise sagen muss, es ist halt ein Eingriff in dein tägliches Leben. Das tägliche Leben ist über die letzten Monate, grundsätzlich seit Corona massiv gestiegen. Die Inflation ist immer in Österreich seit langem auf einem hohen Level. Die österreichische Bevölkerung und auch der Wiener hat damit stark zu kämpfen. Und jetzt willst du auf der einen Seite als Staat oder auch als Gemeinde, wie die Stadt Wien auch ist, gegen diese Inflation ankämpfen. Und dann ist es mir immer irgendwie ein bisschen ein Rätsel, dass ich quasi genau das Gegenteil dann mache und auch in so eine Preispolitik, also in solche Tätigkeiten eingreife, wie das öffentliche Netz, was einfach die Wiener und auch die Leute in der Umgebung, die Niederösterreicher, die Burgenländer, die Steirer, wer auch immer, die das auch brauchen und die schon am letzten Zahn doch daherkommen und sagen, wie soll ich mir denn das jetzt leisten? Das sind einfach 100 Euro mehr im Jahr. Und es betrifft jetzt nicht nur die Öffis, es betrifft auch das Parken zum Beispiel in Wien. Also es trifft dann so ziemlich alle, wobei ich muss auch sagen, der Autofahrer war immer schon die Melkkuh der Nation, wie es so schon heißt. Also die kann man immer relativ leicht die Steuern erhöhen. Aber Stichpunkt leicht, gerade diese Steuern, es ist immer leicht herzugehen und zu sagen, ich erhöhe hier Steuern, ich erhöhe hier die Preise hin oder her. Was ist das Endergebnis? Ich habe nichts dagegen, wenn jetzt irgendwo mehr Abgaben eingehoben werden. Nur ich möchte dann halt auch als Gegenleistung quasi haben, dass ich auch merke, dass diese Qualität aufrecht bleibt mindestens oder sogar noch besser wird. Betrifft jetzt eben Wiener Linien zum Beispiel, wobei hier es eh schon ein sehr gutes Angebot gibt. Auf der anderen Seite beim Parken, ja, das sei mal dahingestellt, die Parkgebühren jedes Jahr mehr. Gut, es gibt auch immer weniger Parkplätze, da könnte man sich auch mal hinterfragen, aber als urbane City muss man auch damit leben, in einer Millionenstadt, dass wir hier jetzt nicht zig Parkplätze ohne Ende haben werden. Im Gegenteil, dass es wahrscheinlich immer weniger werden. Aber man muss sich dann schon, und auf das will ich eigentlich hinaus, was passiert denn eigentlich mit dem Geld? Die Stadt Wien ist ja massiv verschuldet und das jetzt nicht seit gestern, aber in den letzten Jahren hat sich dieses Schuldenberg massiv nochmal aufgebaut. Und ich habe auch mal nachgesehen, wir bewegen uns da ungefähr bei 31,5 Milliarden Euro. Wenn man auch die ganzen Unternehmen wie Stadtwerke Wien und so weiter mit einberechnet, was zur Stadt Wien gehört, das ist eine stolze Summe. Ich verstehe, dass man das abbauen muss, aber was ich nicht nachvollziehen kann, dass man oft, gerade auch in der Corona-Zeit oder wie auch immer, soll jetzt keine Kritik sein, aber dass man wirklich viel, viel Geld ausgegeben hat und jetzt das einfach wie so ein Bumerang zurückkommt und versucht auf Biegen und Brechen, das wieder reinzuholen. Aber das wird sich am Ende, trifft es alle und es geht auf die Lebensqualität jedes Einzelnen. Und klar, man braucht das Geld, aber man braucht das Geld vor allem auch im Schulsystem oder im Gesundheitssystem. Und da ist jetzt nicht nur der Bund gefragt, sondern auch die Stadt Wien hat da in ihrem Bereich viel mitzureden. Und wenn du dir anschaust, in welchem Bereich das hingeht, gerade das Gesundheitssystem, meiner Meinung nach teilweise Zweiklassengesellschaft mittlerweile, kann man sich ja zu Genüge im Spital oder bei Ärzten anschauen, wenn man Termine braucht für ein MRT etc. Aber ich möchte jetzt gar nicht zu weit ausholen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es so, dass Gebühren, ja, das ist jetzt kein Inflationsdämpfer. Punkt aus Ende. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wir werden hier dann einfach weiter hohe Inflationszahlen sehen, Philipp. Oder?
Ja, und es, wie wir schon gesagt haben, es trifft ja jetzt nicht nur den Wiener Grantler, es trifft ja uns, die Zugrasten oder sein, weil wir ja da mitfahren. Und ich bin ja ein sehr großer ÖV-Nutzer in Wien, weil es einfach super ist. Du bist sehr schnell von A nach B. Also ich finde es super, dass wir da, dass in Wien diese Möglichkeit gibt, weil ich brauche nur zurückdenken nach Kärnten, damals in der Schulzeit, wie oft ich nicht am Bus nachgelaufen bin, weil der eine Stunde später erst wieder fort oder eineinhalb. Und in Wien laufen sie auch alle 2 Minuten fort. Trotzdem alles, aber ja, es ist halt so. Trotzdem bin ich da sehr glücklich drüber. Aber es ist halt dieser Hunderter, und da muss ich zeigen, dieser extreme Sprung ist halt einfach so hart für die Leute. Und so wie du sagst, das Parkpickerl, es kommt auch von 120 auf 156, da steigt dann auch der Stundensatz auch dazu. Das heißt, kannst du eigentlich sagen, pro halber Stunde zahlst du 40 Cent mehr, ne? Da kannst du schon fast den ganzen Tag in einer Parkgarage stehen, irgendwo in Wien, für den gleichen Preis, ne? Also, ich meine, so wie du sagst, die Make-Cool der Nation ist das. Das sind die Autofahrer, das wird dann sich nicht ändern, schon gar nicht in Wien beim Parken. Und ja, aber es trifft natürlich alle. Und was halt noch dazu kommt jetzt, das haben sie ja auch gesagt, das kommt schon seit ab 1.12.25, also gar nicht nächstes Jahr, sondern heuer noch. Und zwar die Ortstaxe, die wird ankommen. Das ist ja diese Steuer, die man bei jedem Hotelbesuch dann on top noch drauf zahlt, weil du glaubst, denke ich immer, ja, das Hotel ist schon gezahlt, alles perfekt mit der Karten vorab, und dann stehst du dort beim Auschecken, ja, Ortstaxe sind da noch 6 Euro pro Nacht, ah, geil, ja, super. Die wird jetzt auch erhöht von 3,2 auf 8,5%. Da kannst du eigentlich sagen, 100% Aufschlag, mehr wie 100%. Das heißt, ich habe das jetzt einmal ausgerechnet, umgerechnet auf eine Nächtigung, gell, von 200 Euro waren es vorher 6,40 Euro pro Nacht. Also wenn du 200 Euro pro Nacht zahlst. So, jetzt sind es 17 Euro pro Nacht. Und das ist halt schon krass, ne? Jetzt bleibst du dann eine Woche irgendwo und zahlst, glaube ich, ein Hunderter mehr, ne? Also das ist schon ein Wahnsinn. Und ja, also das nenne ich mal Margenoptimierung. Also glaube ich, 100% Aufschlag oder mehr. Smarter Move.
Das jetzt halt, da haben sie halt was gefunden, könnte man jetzt frech behaupten, wo auch der Tourist ein bisschen mitzahlt oder der nicht in Wien wohnt, wobei ich muss jetzt nicht sagen, das muss nicht nur der Tourist sein, das kann auch der Österreicher sein, der einfach an Urlaub oder irgendwen besucht in Wien und ein Hotel braucht, der fällt dann auch wieder in diese Kategorie, aber ist massiv, wenn man sich überlegt, wie viele Nächtigungen die Stadt Wien verzeichnet, ist das natürlich nicht nur ein Körbelgeld, da geht es dann um andere Summen, und diese so massiv saftig zu erhöhen, puh, also das ist schon irre, wenn ich gewisse Dinge einfach über 100% erhöhe.
Und der Tourist, der zahlt dann die Taxe und das Öffi-Ticket, ne? Weil er muss ja unterwegs auch sein. Vielleicht kommt er mit dem Auto her, parkt dann in der Parkgarage irgendwo und fährt dann mit den Öffis, dann hat er alle drei Erhöhungen, glaube ich, mitgenommen.
Wunderbar. Also zusammenfassend, falls uns wer zuhört und Wien als Tourist besuchen möchte,
heuer noch. Ist
das klar. Es wird um einiges teurer.
Nächstes Jahr wird es teurer, also kommt jetzt gleich nach Wien am besten. Es wird jetzt hier kühler da in Wien. Ja, Markus, das Thema Wien haben wir jetzt abgekackelt. Es hören viele Wiener zu, es hören viele zu, die ja in Wien arbeiten, aber auch viele, die nicht in Wien sind, also die interessiert es wahrscheinlich gar nicht. Außer kommt es auf Urlaub nächstes Jahr.
Was mir jetzt noch einfällt, es soll auch kein Wien-Bashing sein, am Ende des Tages auch das Jahresticket, das Klimaticket österreichweit wurde ja vom Bund erhöht. Das können wir auch noch einmal mit einführen. Also es ist ja nicht nur so, dass jetzt die Stadt Wien hergeht und sagt, jetzt hauen wir richtig drauf, wenn wir das Geld brauchen, sondern nein, auch die Bundseite hat schon ihren Teil dazu beitragen.
Stimmt, ich glaube, es ist mit 1.7. einmal erhöht worden und nächstes Jahr wird es nochmal erhöht. Also ich glaube, es waren 2 so Steps. Also der Matthias hat es ja vor 1.7. noch gekauft fürs nächste Jahr oder für ein Jahr halt, weil er gesagt hat, da erhöht sich dann nochmal und dann nächstes Jahr erhöht sich es nochmal, glaube ich. Also ja, überall wird eingespart, auf der anderen Seite wird wieder alles erhöht, weil der Staat halt Geld braucht. Und das merkt man halt jetzt extrem, ne? Und ja. Was ist noch spannend? Also jetzt kommen wir einmal zu noch einem größeren Thema, jetzt haben wir uns eh schon ein bisschen aufgeregt, würde ich fast sagen, das Thema Altersarmut. Ich habe jetzt letzte Wochen in der Kronenzeitung, war im Burgenland bei den Schwiegereltern mit der Freundin und habe dann die Kronenzeitung so durchgeplattelt vorm Essen, was der war mal langweilig, habe ein bisschen geschaut. So, und dann habe ich eben einen Artikel gefunden, Armut macht einsam, Armut macht krank. Das war die Schlagzeile. Und dann habe ich es durchgelesen, das hat mich echt ein bisschen getriggert, weil es irgendwie nicht fair war, oder nicht fair ist, die Leute, was da geredet haben oder geschrieben haben in dem, oder als Testimonial ist das falsche Wort, die halt dort einfach ihre Sichtweise geschildert haben. Und weil ich halt einfach denke, es wäre verhinderbar bis zu einem gewissen Grad, ne? Und das Orgester, ist es um Menschen gegangen, die ein Leben lang gearbeitet haben und trotzdem reicht die Pension nicht. Und dort zum Beispiel eine 66-jährige Frau erzählt, also die ist relativ frisch in Pension, würde ich jetzt mal sagen, dass sie immer kackelt hat und dass sie noch nie im Leben am Meer war, weil es halt immer nicht wirklich gereicht hat. Also es ist ja für uns komplett unglaublich. Du bist jetzt gerade mal aus, ich sehe, es ist kein Meer, aber du warst heuer auch schon beim Meer. Was heuer? Na, letztes Jahr? Wurscht, siehe, du warst heuer schon zweimal beim Meer, glaube ich. Warst du ja schon in Mallorca und wann was?
Ich war am Meer und ich bin tatsächlich übermorgen noch einmal kurz am Meer. Ich darf es ja gar nicht sagen, aber du hast vollkommen recht. Also das ist wirklich, wirklich traurig, was du da gerade für Beispiele aufzählst. Und das tut mir im Herzen selber weh bei den Leuten, dass sie einfach nicht ihren verdienten Lebensabend genießen dürfen, der ihnen zusteht. Und das ist einfach in so einem reichen Land wie Österreich meiner Meinung nach eigentlich nicht vertretbar.
Überhaupt nicht. Und eine andere Dame hat auch gesagt, dass sie sich gar nicht einmal in die Badewanne sitzen kann, weil sie Angst hat, dass dann die Heizkosten zu hoch werden. Eine andere Frau hat wieder gesagt, sie kann sich im Winter die Heizung nicht leisten, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet hat. Das ist eigentlich echt ein Wahnsinn. Und da glaubt man eigentlich, man arbeitet das ganze Leben lang und dann kriegt man eine schöne Pension, was ja grundsätzlich der Sinn dahinter war oder ist. Nur das Problem ist halt, dass jetzt schon bei den Leuten, die jetzt in Pension sind, also die drei, was da jetzt in dem Beispiel waren, es sind ja nicht nur die drei, es gibt ja tausende davon, dass da jetzt schon die Pension nicht reicht, beziehungsweise sie vielleicht zu wenig eingezahlt haben über die Laufzeit, weil vielleicht waren sie in Karenz, die Frauen, weil vielleicht waren sie long daheim, weil vielleicht waren sie Teilzeit. Oder es war, ich glaube, bei einer Dame, die hat da geschrieben, dass Scheidung dabei war, dass der Mann halt dann weg war. Und damals war es halt noch leider so, dass hauptsächlich der Mann das Geld gebracht hat und die Frau halt dann daheim war. Und das rächt sich halt jetzt. Ne? Und wenn du nicht zusammen bleibst, dann bist du halt Zweiter. Das ist einfach unfair. Ne? Und es reicht halt heute schon nicht für die. Was glaubst du, was das in den 20 oder 30 Jahren ist? Ne? Jetzt überhaupt mit dem Teilzeitthematik. Und wie gesagt, das ist ja kein Einzelfall, das ist ja ein systematisches Problem. Und das liegt jetzt nicht nur an der Teuerung oder sowas, sondern da liegt es am staatlichen Pensionssystem. Das ist einfach nicht auf jetzt oder auf die nächsten Jahrzehnte ausgelegt, dass man jahrelang in Pension leben kann, nachdem man ewig lang gearbeitet hat und eine schöne Pension, ein schönes Leben führen kann, was ja jeder verdient hat. Und das ist halt das Problem. Und ja, anscheinend schützt Arbeit nicht vor Altersarmut. Und das ist einfach, die Quintessenz daraus ist, dass man sich so früh als möglich, das haben wir jedes Mal propagieren, zusätzlich für die Vorsorge kümmern müssen, dass man sich selbst um die Finanzen kümmern muss und so früh als möglich, weil man halt einfach, damit man halt einfach dieses Thema Altersarmut ausmerzen kann und gar nicht in diese Bredouille kommt, weil dann kommst du halt nicht mehr raus oder schwer. Und das ist halt das Thema. Und ja, also, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe da für die Zukunft, wenn man, und jetzt bin ich wieder der, was, das haben wir letztens als Feedback kriegt, wieder der Negative, aber jetzt bin ich wieder der, der sagt, es geht sich nicht aus in Zukunft und wir müssen was tun und wenn es die Politik nicht macht, dann müssen wir was tun und das ist halt das, ja.
Du, Philipp, ich kann auch den Negativen spielen, also ich sehe das schon sehr ähnlich wie du in dem Fall. Grundsatzproblem, was ich sehe, ist ja einfach, wir haben es gesagt, jeder hätte es sich verdient. Warum geht es sich nicht aus, wenn du 40 Jahre plus arbeiten gehst? Weil einfach der Durchrechnungszeitraum, der gibt es nicht her vom Gehalt. Wenn wir uns überlegen, vor 40 Jahren die Gehälter, und der hätte aber schon gut verdienen können, wären wir nicht auf dem Level, wo wir heute sind. Wenn man sich allein die Lohnsteigerungen der letzten Jahre anschaut, quasi die Inflationsausgleiche, die es gab, dann zeigt das ja schon, was wir da für Sprünge gemacht haben. Wenn du da jetzt noch in einem Niedrigsegment auch noch tätig warst oder eben Teilzeit nur gearbeitet hast oder wie auch immer, dann kann sich das nicht ausgehen, dass du deinen heutigen Lebensabend bestreitest. Und da rede ich noch nicht einmal vom Meer oder vom Wörthersee oder von irgendwelchen sonstigen Hobbys, die man gerne macht, sondern da sind wir wirklich in dieser Altersarmut dann gefangen. Und ich möchte es auch mal so deutlich ansprechen, wie es ist, damit einem wirklich bewusst wird, auch den Leuten, die hier zuhören, wurscht jetzt, in welchem Alter man da ist, man muss was machen. Man muss was machen. Also wenn man jetzt nicht irgendwie weiß, man erbt noch irgendwie oder man hat so viel Geld auf der Seite, dass es einem wirklich wurscht ist, dann wird es einem nicht erspart bleiben. weil wir haben jetzt nicht die Glaskugel. Wir wissen gerade als Junger nicht, in welche Richtung wir mit der Pension kommen. Das heißt, wie viel werden wir wirklich bekommen? Und ich glaube auch, wenn man das rückblickend betrachtet, die Leute damals haben sich auch relativ wenig geschert. Ehrlicherweise haben vielleicht auch verhältnismäßig damals sogar besser gelebt als heute und müssen jetzt diese eigenen Suppe ausbaden, die sie eigentlich nicht selber verschuldet haben. Sie waren brav arbeiten, sie waren mit der Prämisse gestartet ins Arbeitsleben, ja, ich werde meine Pension kriegen, wenn ich brav arbeite, muss man ja auch sagen, dass das oftmals propagiert wurde. Wir kennen das ja selber auch, Philipp, bei der Polizei, da gibt es Kollegen, die heute in Pension gehen, denen wurde damals versprochen, also maximal 40 Jahre, dann seid ihr sicher in Pension und mit 60, mit vollen Bezügen, und da gibt es, weiß ich was für Geschichten, die ich von damals schon von Kollegen gehört habe, und ehrlicherweise, die raunzen jetzt natürlich alle. Natürlich haben die jetzt eine Pension dann sicher und so, aber die gehen alle bis 65 oder wenn es da Schwerarbeitregelung hast, noch vielleicht mit 60, aber grundsätzlich, es ist immer, ich sag's immer wieder, es ist unseriös, wenn dir heute jemand verspricht, dein Arbeitgeber oder wer auch immer, auch wenn es jetzt beim Staat ist, wie auch immer, der dir sagt, du musst nur 40, oder wenn er da heute verspricht, du musst nur 45 Jahre arbeiten gehen, gehst mit vollen Bezügen, das, das kann dir niemand versprechen. Du weißt nicht, was in den 40, 50 Jahren ist, welche Bonis sie abschaffen, was auch immer. Und dementsprechend musst dich selber drum kümmern. Das ist einfach Fakt. Und du hast es richtig gesagt, Philipp. Umso früher, umso besser. Und es ist ja nicht die Kunst. Also wir propagieren das ja im Prinzip in jedem Podcast. Du brauchst ein gewisses Niveau an Finanzbildung, ein gewisses Grundwissen, nicht Niveau, ich sage jetzt einfach ein Basiswissen dazu. Und dann musst du einfach loslegen. Und das ist wurscht, was dir da andere einreden wollen. Du musst langfristig denken, diversifiziert denken, und dann läuft das Ding. Und dann lass es laufen wie ein Bausparer, Lebensversicherung oder ich weiß nicht was. Das machen ja auch alle komischerweise, oder irgendwelche Fonds kaufen bei ihrem Lieblingshausbankberater. Da sind sie alle Weltmeister. Aber komischerweise, dieses Eitel so, ich kümmere mich wirklich selber drum, da fehlt es leider ein bisschen, oder, Philipp?
Voll. Und ja. um jetzt dieses Negative rauszuholen, die gute Nachricht ist ja, dass jeder was dagegen tun kann. Und das beginnt ja heutzutage schon mit kleinen Beträgen. Also wir können heute schon theoretisch um 1 Euro anfangen, reinschnuppern in den Kapitalmarkt. Natürlich mit 1 Euro wirst du nicht die Welt niederreißen, aber es geht einfach ums Prinzip. Und natürlich am besten so früh wie möglich. Wir haben schon mehrmals thematisiert, in einer vorherigen Folge, in der 141er Folge, wenn ich nicht täusche, mit Matthias, das Thema Vorsorgen für die Kinder. Also je früher, desto besser. Und da kann man mit kleinen Beträgen starten und dann einfach, ja, langfristig laufen lassen. Weil wenn angenommen, das Kind ist von Jahr 0, von der Geburt bis 65, hat das an 50 Euro Sparplan, was der was dann los ist. Das ist ein Wahnsinn. Und nachdem wir ja sehr gerne rechnen, und um diese Themen zu unterstreichen und zu zeigen, was möglich wäre, stellt euch jetzt einmal vor, ihr legt ab dem 25. Lebensjahr. Das heißt, du bist jetzt gerade im Berufsleben angekommen, bist vielleicht vom Studium fertig und fängst dann mit der Arbeit, 100 Euro pro Monat breit gestreut in Kapitalmarkt an, ETFs oder in einen kostengünstigen Fonds, bei einer durchschnittlichen Rendite von 7%. Anmerkung, die letzten 52 Jahre waren es bei 8,4% ungefähr, also 7% ist schon eine gute Rechnung. So, dann hättest du, wenn du mit 25 Jahren anfängst, mit 65 Jahren rund 248.000 Euro angespart. So, selbst wenn du jetzt mit 30 erst anfängst und nur 35 Jahre investierst, also bis zur Pension, wäre es immer noch 170.000. So, und das jetzt umgerechnet, das reicht dir in der Pension Monat für Monat über 20 Jahre hinweg, dass du mehrere 100 Euro, vielleicht sogar 1.000, kommt dann darauf an, wie viel du wirklich am Ende des Tages angespart hast, dazu zu verdienen, zur Pension sozusagen. Das heißt, du kannst ja dadurch vielleicht genau das schöne Leben im Alter leisten, ohne jeden Cent umdrehen zu müssen. Und deswegen ist es so essentiell, dass so früh wie möglich dir Gedanken drüber machst, weil du jetzt einfach noch so viel Macht hast, die Zeit einfach für die arbeiten zu lassen. Und bei vielen ist es so, die haben ein gutes Gehalt bis zur Pension. Super, ist ja vollkommen legitim, soll jeder haben. Angenommen, du hast jetzt 3.000 Euro netto bis zur Pension. So, und dann kommt der Tag X und du gehst. So, nur noch 60% vom letzten Lohn vielleicht. Bei 3.000 Euro netto sind es 1.800. Also was machst du dann, wenn du nichts gemacht hast? Das ist halt echt das Problem. Und genau diese paar Euro pro Monat, was du jetzt investierst, die machen im schlimmsten Fall den Unterschied zwischen einem schönen Leben und Altersarmut. Das ist halt das, was wir die ganze Zeit sagen. Und das ist nicht schwer. Und das ist eben genau das Thema, was jeder angehen soll. Und so früh wie möglich, so klein wie möglich, einfach mal reinschnuppern. Das ist nicht schwer. Das machen wir ja genauso. Und ja, Also, und die reden wieder gerade in Rage, das ist eigentlich ein Wahnsinn, aber es ist halt einfach, ja, weil
die Zahlen sind Fakten, das ist der Punkt. Und du hast halt eben nur zwei Möglichkeiten. Du hast es ja angesprochen, von 3.000 netto auf 1.800. Entweder du hast vorgesorgt und hast einen Teil, den, mit dem du das ausgleichen kannst, oder du musst deinen Lebensstil runterschrauben. Das ist halt nur mal Fakt. Nur muss man uns ehrlich sein, mit 1.800 Euro, du hast mit 3.000 netto, wirklich solides Einkommen gehabt, hast gut leben können, deine Hobbys sicher ausführen können, etc. Mit 1.800 netto, wenn du dann vielleicht noch in Miete lebst, etc., wird es dann schon eng. Lebensmittel sind einer der teuersten in Österreich, es kostet einfach viel Geld, du musst dich einfach dann komplett umkrempeln wahrscheinlich. Du musst vielleicht noch mehr am Preis schauen, als du das je vorher gemacht hast. Du schaust mehr auf Rabattaktionen auf einmal. Du fährst nicht mehr dorthin, deine Lebensqualität sinkt damit einfach automatisch. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Ne? Und wenn die Lebensqualität sinkt, dann sinkt vielleicht auch irgendwann der Lebenswille. Man ist ja in einem gewissen Alter und dann geht es vielleicht stetig bergab. Und das wünsche ich einfach niemandem, dass das so passiert. Leider Gottes, du hast die Beispiele vorher erwähnt, leider Gottes sind es halt bei vielen Leuten dann zu spät. Die erkennen das einfach zu spät und dann ist der Zug halt leider abgefahren, weil diese Summen, die du aufzählt hast, die kommen halt einfach nicht von heute auf morgen. Da braucht es ein langfristiges Dranbleiben.
Und das ist ja nichts, was irgendwie fiktiv ist. Also das ist ja etwas, wo du einfach so dahin das machen kannst. Und wenn du heute den Grundstein legst, ne, dann wirst du dir einfach später danken. Ich weiß, es ist weit weg für viele. Aber dann ist es ja umso besser, wenn du einfach klein anfängst, weil du noch lange Zeit hast und nicht viel investieren musst. Und andere rauchen 2 Schachteln im Tag oder was sind 5 Schachteln in der Woche und geben was mit viel aus. Und meines Erachtens ist es trotzdem bis zu einem gewissen Grad ist der Staat dafür verantwortlich fürs Leben im Alter. Aber nur, weil wir halt einfach dieses Pensionssystem haben. Das heißt, der Staat ist ja grundsätzlich dafür da oder sein Sinn in unserer sozialistischen Gesellschaft, sagen wir mal, oder in unserem Pensionssystem, dass er dafür sorgt, dass die Leute grundsätzlich im Alter abgesichert sind, was ja grundsätzlich gut ist. Aber es soll halt genauso vom Staat aus gehen, dass man selbst vorsorgen kann, weil es einfach notwendig ist und das halt steuerneutral oder begünstigt und dass es ein Zwang vielleicht sogar ist, dass man automatisch investieren muss, so wie in Schweden, so wie in Norwegen oder jetzt in Polen dann. Und das, weil andere Möglichkeit gibt es nicht, wie das Pensionsalter anheben dann in Zukunft, wenn man nicht irgendwie versucht zu starten oder dass man die Pensionen kürzt. Also es wird sich in Zukunft nichts ändern, wenn man nicht selber was tut. Und solange das von der Startseite nicht passiert, solange müssen wir die Verantwortung selber nehmen, für uns selbst und uns selber darum kümmern. Und ich sehe den Markus schon lachen, weil ich schon wieder extrem ausschweife, glaube ich. Und wenn's,
nein, alles gut.
Und wenn's,
alles gut. Es ist so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Aber ich glaube, wie du sagst, manchmal muss man die Leute einfach zu gewissen Dingen verpflichten. Es hilft einfach nicht sehr. So wie die Autos versteigert werden, was mindestens der Aufschrei genauso groß ist, wo es auch ein Für und ein Wider gibt, wenn du durch eine Ortschaft mit 160 nagelst. Ja, kannst jetzt da...
Ich meine, du bist der Trottel dann, gell, aber...
Ehrlicherweise ja, aber es geht halt vielen zu weit, die sagen, das ist ein Eingriff in die Grundrechte etc. Ich möchte auch nicht abdriften, aber es...
Werbung. Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at.
Dies auch beim Investieren so. Vielleicht musst du halt die Leute wirklich
zum Glück zwingen.
So ein gewissen Maß zwingen. Und das meine ich jetzt so positiv gemeint, weil die Zwingen hat immer so ein negativ behaftetes Wort und wenn du es schon auf freiwilliger Basis machen willst, dann musst du eben schauen, dass du eben die finanzielle Bildung nach oben treibst. Das fängt dann im Schulalter an, zieht sich immer weiter, dass du ein gewisses Mindestmaß an finanzieller Bildung ausgestattet bist und dein Leben bestreiten kannst. Nicht nur die Vorsorge, sondern dass du überhaupt weißt, wie du mit Geld umgehst. Und wenn du das alles kannst, schaut die Welt schon viel rosiger für dich aus, bis zu deinem Lebensende.
Voll, und das ist genau das, wenn jemand jetzt sich beschwert tut, noch den Grundstein zu legen, dann bietet der liebe Matthias, der immer wieder bei uns da im Podcast da ist, als Zweiter, immer Live-Webinare an. Also einmal im Monat gibt es das Thema, die ersten 10.000 Euro investieren. Ganz simpel und einfach ist die Reise da erklärt. Ja, und ich glaube, für den einen oder anderen ist das sicher Augenöffner. Und der Grundstein gegen die Altersarmut wird dann einfach easy cheesy erklärt. Und das große Paradoxon ist ja eigentlich, dass das Geld ja prinzipiell da ist in Österreich, nur das Wissen fehlt. Und das Lustige ist, das war ein Artikel, dass das Geld in Österreich ja da ist, also zumindest auf den Sparbüchern, und es fehlt den Österreichern an Wissen. Das glauben sie aber, weil es gar nicht schwer ist. Und aktuell liegen ja 330 Milliarden Euro auf Sparbüchern, also diese Zahl, die sehr öffentlich bei der Nationalbank kann man die nachschauen, und das bei Nullzinsen, beziehungsweise unter der Inflation. Und ich habe im Vorhinein einmal geschaut, die durchschnittlichen Zinsen in Österreich laut den Zahlen der österreichischen Nationalbank, also der aktuelle Median, der liegt bei 0,5%. Lass das mal auf der Zunge zergehen. 0,5%. Wenn du sagst, 330 Milliarden Euro theoretisch liegen bei 0,5% verzinst und die Inflation ist aktuell bei 4,1%, dann gratuliere. Also das ist realer Kaufkraftverlust. Also das ist wirklich ein Wahnsinn.
Am Ende des Tages machen sich die Österreicher selbst ärmer.
Ja, mit jedem Tag, was die Kohle einfach umliegt. Ne? Und auf der anderen Seite performen die Weltindizes seit Jahren über 5, 6, 7, 8% pro Jahr, teilweise mehr, über der Inflation. Und die Leute lassen es trotzdem auf dem Sparplatz liegen, ne, bei 1, 2%. Na, super. Also, da kannst du nichts verdienen. Und das Risiko ist ja, auf der einen Seite, du investierst langfristig, hast zwar ein gewisses Risiko, ja, ist vollkommen legitim. Aber auf dem Sportbild habe ich ja 100%iges Risiko bei 0,5% Zinsen und 4% Inflation, dass das Geld weniger wert wird. Das ist ja Irrsinn, dass das nicht einfach irgendwie in den Köpfen ist. Aber das sieht man halt einfach nicht so schnell. Das ist das Problem.
Ja, du hast das Risiko quasi bei Null, dass es weg ist unter 100.000 am Sparbuch auf einem Einzelnen. Aber wie du so richtig sagst, du hast auch ein 100%iges oder meistens, sagen wir mal in den allermeisten Fällen, erwirtschaftest du ein Minus, einen realen Kaufkraftverlust am Sparbuch. Das bedeutet, dein Risiko ist verdammt hoch aus der Vergangenheit gesehen. Das kannst du einfach ganz einfach nachforschen, nachlesen, dass du einen effektiven Kaufkraftverlust machen wirst und dementsprechend dich eigentlich im Kreis drehst. Also wenn du ein extrem guter Sparer bist, dann kannst du durch Gehälter, durch vielleicht auch ein Erbe, das zu beschleunigen oder wie auch immer, kannst du dir schon ein gewisses Vermögen anspannen. Du wirst einfach nicht auf das Level kommen. Für den Durchschnittsösterreicher ist es einfach, ja, einfach schade. Und du vernichtest eigentlich diesen Wohlstand, den es zwar nicht gibt, logischerweise, weil er nie da war, aber du vernichtest halt auch gleichzeitig die Chance, dass die Leute einfach in einem gewissen Wohlstand leben können. Wir sind zwar ein reiches Land, aber es wäre einfach viel mehr möglich, weil es sagt ja schon allein viel aus, wenn 330 Milliarden Euro einfach auf Sparbüchern rumliegen. Also das musst du auch einmal zusammenbekommen, ehrlicherweise. Also was da die Gesellschaft quasi über die Jahrzehnte, weil wir reden immer bei Sparbüchern und Bausparern etc., da reden wir über Generationen. Da reden wir ja nicht über das hat jetzt einmal der Felix mit 18 angefangen, die Urstrumpfdant vor 70 Jahren angefangen zum Besparen. Und wir kommen aus dieser Sparbuchgeneration dementsprechend. Ja, müssen wir da auch ein bisschen umdenken in den kommenden Jahren. Und wir sind ja da dran und es gibt ja auch viele, wenn du dir Aktionärsquote anschaust, gerade bei Jungen, die geht ja nach oben, also die verstehen es ja, aber gerade Elterngeneration, auch Großelterngeneration, da ist da teilweise der Zug abgefahren oder teilweise kriegen sie noch den Hink dazu hin, ja. Und der Sparbuch ist meiner Meinung nach für Notgroschen gut, aber das war es dann auch schon.
Und ich habe jetzt nebenbei nochmal die Staatsschulden der Republik Österreich aufgemacht. 330 Milliarden Euro liegen auf den Sparbüchern. Österreich hat Schulden 415 Milliarden. Das heißt, das ist nicht so weit weg. Es ist mehr auf den Sparbüchern, also mehr als die Hälfte von den österreichischen Schulden. Angenommen, wir würden jetzt das alles investieren, das wären Zahlen, die kann man gar nicht fassen, was wir da an Gewinnen liegen lassen seit Jahren. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass 68% der Menschen, also das ist ja, das war ein Artikel von der Wiener Börse oder vom Christoph Boschan sogar, der zum Thema Schulstaat das eben gepostet hat, unter anderem gesehen. Gleichzeitig glaube ich, 68% der Menschen, dass sie zu wenig Wissen haben für das Thema Wertpapierinvestments, also für das Thema Investieren. Und das ist das Problem. Und Bildung ist der Zugang zum Kapitalmarkt. Und sie haben da herausgefunden, oder ich weiß nicht, wie die Umfrage zustande gekommen ist, dass Leute, die in der Pflichtschule waren, nur 16% investiert sind und die, was einen Uniabschluss haben, 51% investiert sind. So, jetzt ist der Knackpunkt ist die finanzielle Bildung. Das ist der soziale Faktor. Wer nichts weiß, der verliert doppelt. Und das ist halt das Problem. Und deswegen ist es so wichtig. Ich habe jetzt noch im Schulstart, also ich finde alle Lehrer richtig geil, die das Thema selber mit reinnehmen. Und wir haben da einige. Einige haben sogar schon kommentiert auf Social Media bei uns, dass die das schon seit Monaten, seit Jahren mit in den Schulalltag nehmen und die Kinder darauf vorbereiten oder die Jugendlichen und das Thema mitnehmen, das Thema Finanzbildung, weil sie genau sehen, schau, das bringt die weiter. Und weil sie selber im Thema drin sind und weil sie sich selber interessieren für das. Und das ist einfach geil. Hätte ich das damals gehabt oder du, dann hätte es auch ganz anders ausgestellt, wäre es alles viel leichter. Und deswegen, die Lehrer, die das machen, also bitte alle Lehrer am besten, kümmert euch darum, dass ihr es selbst einmal lernt und dann gebt es weiter, weil es einfach extrem wichtig ist. Und ich feiere alle Lehrer, die das jetzt machen und in Zukunft auch machen werden. Super Sache. Also wirklich, das ist eine Chancengleichheit, weil dann hat jeder die gleiche Chance. Wenn er mit dem gleichen Wissen aufwächst, zu dem Thema Kapitalmarkt, hat jeder die gleiche Chance. Egal, ob er dann auch in die Lehre geht, obwohl eine Lehre super Sache ist. Ich habe selber eine Lehre gemacht damals und habe keinen Uni-Abschluss und investiere trotzdem. Und deswegen, die Chancengleichheit ist das Thema und das muss halt so früh wie möglich anfangen. Und das, wo fängt es am besten an? In der Schule, logischerweise. Und da sind halt trotzdem die Lehrer und dann die Eltern natürlich auch angehalten, dass das Thema mitgenommen wird. Und das ist, ja, ist einfach super. Und damit wir einfach wohlhabend bleiben und nicht irgendwann nach unten gehen, das macht einfach keinen Sinn.
Ja, und die Schule kann da einen großen Mehrwert einnehmen, weil du hast das angesprochen, soziale Gerechtigkeit. Ich kann das komplett nachvollziehen, dass gewisse Kinder einfach auch nicht die Chancen haben dazu. Und wenn sie es mitbekommen in der Schule, dann bekommen sie dieses Thema auch mal aufgearbeitet und verstehen, was das für einen Mehrwert haben kann. Und das ist ein Riesenunterschied, weil man darf halt auch nicht vergessen, wohlhabende Familien tendenziell eher in Wertpapiere auch investiert. Also dieses Klischee gibt es schon teilweise, aber die Chance einfach höher, dass auch die Kinder dann in Wertpapiere mal irgendwann investieren werden. Dementsprechend kann ich das nur unterstützen. Und die Schulen haben da jetzt nicht einen Bildungsauftrag, also es ist grundsätzlich ein Bildungsauftrag, aber wenn es die Eltern eben nicht schaffen, dann sollte man es in den Schulen so weit zusammenbringen. Und vielleicht können ja auch die Kinder was mit heimnehmen zu den Eltern.
Voll, und das ist einfach extrem wichtig. Und wie gesagt, Grundstein in der Schule, dann wird sich jeder leichter tun, weil das ist Lernen fürs Leben. Gut, jetzt sind wir sehr ausgeschweift, immer wieder. Also heute haben wir richtig Gas gegeben, Markus. Also ist super lustig. Oder
emotionale
Thema. Ja, voll. Das triggert mir halt immer das Thema, weil es einfach ja so ja verhinderbar ist, das Thema Altersarmut. Community-Blog. Matthias, sein Lieblingsblog, der ist heute nicht da, aber Markus, auch unser Lieblingsblog mittlerweile, weil es kommen echt viele Fragen, immer wieder, ist echt super. Und wir haben eine Frage vom Matthias erhalten, nicht von unserem Matthias, sondern einen Follower Matthias. Und er fragt nämlich, also auf Instagram hat er die Frage gestellt, kauft oder bespart ihr auch Geld und oder Silber? Wenn ja, wo und wie macht ihr das? Markus, wie schaut's bei dir aus, Gold, Silber?
Gold, Silber. Ich habe beides, aber Silber bespare ich nicht oder kaufe ich jetzt nicht. Ist ja dann doch aus meiner Sicht etwas schwerer und mühsamer zu lagern, sage ich jetzt ganz einfach, wie es ist. Bei Gold schaut es schon ein bisschen anders aus. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gern diversifiziere und auch bei Gold das so sehe. Das heißt, für mich gehört Gold auch dazu. Mache das jetzt aber nicht in einer Art Sparplan, sondern ich habe da meine ganz andere eigene Strategie dazu. Das heißt, ich kaufe Goldmünzen, aber ich kaufe jetzt nicht irgendwelche Goldmünzen. Ich kaufe jetzt auch kein Wiener Philharmonik oder so, sondern für mich gibt es bestimmte Serien, die ich kaufe, wo jedes Jahr eine Folgemünze kommt und dementsprechend kaufe ich jetzt angenommen den Jahrgang 2025 und lege den in die Sammlung dazu, bis diese Serie abgeschlossen ist und die entwickelt dann halt auch ein bisschen einen intrinsischen Wert, abgekoppelt vom Goldpreis und dementsprechend hast du da mega gutes Investment, mit dem du auch ruhig schlafen kannst. Also ich sage immer, bei Gold ist es halt so, da ist das wichtigste Prinzip das Lagern. So, wenn du physisches Gold kaufst, ich rede jetzt die ganze Zeit vom physischen Gold, also ich kaufe mir wirklich dieses physische Gold und lagere das an einer sicheren Verwahrstelle und that's it. Aber für mich wichtig ist, ich kaufe Goldmünzen, die limitiert sind, mit einer limitierten Stückzahl. Und ich kann es auch gern sagen, es dient aber jetzt keine Anlageberatung. Also ich habe zum Beispiel für mich die Luna Serie 3, die ich jedes Jahr bespare. Damit meine ich, dass ich jedes Jahr die neue Münze kaufe und warte, bis ich diese Serie quasi fertig habe. Und so mache ich das bei Gold. Da gibt es ja viele verschiedene Herangehensweisen, aber ich mag es, weil wir wissen ja, Aktien, auch Kryptowährungen, das ist ja alles nicht greifbar. Bei Gold habe ich wenigstens, das ist eine Asset von wenigen, wo ich sage, das kann ich mir auch mal anschauen. Schaue ich mir jetzt auch nicht täglich an, aber einmal im Jahr, wenn ich eine neue Münze kaufe, und die neue dazulegt zu den anderen, dann freue ich mich drüber. Wie schaut es bei dir aus, Philipp?
Gold, ja, Silber? Gold, Silber habe ich auch in Münzenform, aber auch keinen Sparplan drauf, sondern auch physisch gekauft, so wie du sagst. Das Thema mit der Lagerung ist immer ein Thema. Ich habe es aber nicht, ich habe nicht sehr viel. Und wir haben mit Matthias schon das ein oder andere Mal drüber geredet. Gold ist gleich wie Bitcoin eigentlich. Es ist ein Spekulationsobjekt, weil es einfach im Hintergrund per se keinen Mehrwert liefert, ne? Und genauso eher auf dem Vertrauen aufbaut und auf der Limitation, kannst du sagen, bis zu einem gewissen Grad. Ja, also es gehört bis zu einem gewissen Grad dazu, aber nicht unbedingt als, also meines Erachtens nicht unbedingt als Vermögensaufbau, sondern eher als Vermögensspeicher, als bitte?
Beimischung.
Genau, Beimischung auf jeden Fall eher so als Speicher. Es gibt auch Goldsparpläne, es gibt Silbersparpläne, da darf man nie vergessen. Die sind meistens relativ teuer, weil du zahlst natürlich pro Ausführung, du zahlst dann für die Lagerung, du kannst dir das meistens dann aber auch liefern lassen, in welcher Stückelung auch immer. Ja, man muss sich für sich selbst entscheiden, was für einen besser ist. Grundsätzlich, nachdem ich persönlich nicht so viel in Gold habe oder Silber, ist die Lagerung zu Hause im Safe, unter Anführungszeichen, am einfachsten. Ja, oder an den versteckten Orten, vielleicht irgendwo auch eingegraben in einer Schatztruhe oder sowas. Aber grundsätzlich wäre das mein Zugang. Ja, also ich kaufe es eher physisch, so wie du sagst, zum Angreifen, aber wenn ich es nicht unbedingt angreife, aber damit ich es einfach habe, einen Sparplan würde ich nicht machen, weil es zu teuer ist in vielen Fällen und erst sich wahrscheinlich rentiert auf einer höheren Summe, weil die Lagerkosten, ja, die musst du halt dann trotzdem tragen, ne?
Ja, und der letzte Satz von meiner Seite zu dem Thema ist ja auch, ich sehe es auch immer gerne als, ich habe auch eine kleine, so wie du, also wirklich, mein Gesamtdepot ist es eine kleine Beimischung. Was ich trotzdem mag, ist, wenn es mal wirklich nicht rund läuft oder du hast diese besagten Crash irgendwann einmal oder so, dann hast du meistens Gold als Gegenindikator, meistens zumindest, dass dein Depot nicht komplett absterben lässt, sage ich jetzt mal. Also da hast du so ein Asset, wo du sagst, boah, ja Gott sei Dank, und die steigen massiv, ne? Alles fällt und deine Goldmünzen steigen, ja. Ist jetzt für die Zukunft nicht in Stein gemeißelt, aber oftmals ist es so, weil dann viele Anleger flüchten halt dann klassisch in Gold und dann steigert das halt meistens den Goldpreis massiv.
Ja, voll. Ja, und eine zweite Frage ist auch noch gekommen, oder es sind mehrere gekommen, aber die haben wir auch noch mit draufgenommen, und zwar der Thomas, der hat eine spannende Frage geschickt, auch über Instagram, oder eigentlich der Reel geschickt, wo das Thema, was ist sinnvoller, ein Aktiendepot in einer Holding kaufen oder privat? Was ist da besser? Und die Frage habe ich mir auch schon öfter gestellt und habe dann angefangen zum Recherchieren und ich versuche es jetzt zu erklären, natürlich ohne Gewähr, weil es nicht zu 100% passen kann, weil ich bin kein Steuerberater, aber grundsätzlich, vielleicht übersehe ich was, aber grundsätzlich könnte das in die Richtung sein. Zuerst einmal, das Reel, was er uns geschickt hat, das kommt einmal aus Deutschland. Somit ist das schon wieder, könnte sein, dass es in Deutschland besser funktioniert oder einen Vorteil gibt, bei uns in Österreich nicht. Weil in Österreich ist ja eine Holding, ist ja eigentlich eine klassische GmbH. Sprich, du musst sie gründen mit Notar und Anwalt und das heißt, da musst du schon mal zahlen. Dann musst du mal 10.000 Euro einzahlen jetzt, dann ist doppelte Buchführung bei der GmbH. Somit als Start für die Holding musst du schon mal ein paar tausend Euro einplanen. Da hast du aber noch keine Aktie gekauft, ne? So, dann gehen die im gehen wir in dem Reel aus, dass man die Holding gegründet hat, um eben die Aktien zu kaufen. So, dann sieht das so aus. Nach der Gründung kaufe ich die Aktien. Die Aktien schütten jetzt Dividenden aus. Diese werden nicht gleich versteuert, weil die GmbH ist kästfrei gestellt. Also wird übers Jahr als Gewinn sozusagen gesammelt, die Dividenden. So, Jahresabschluss, dann ergibt es vielleicht dann Gewinn aus den Dividenden in der GmbH. Dann wird in dieser GmbH-Holding oder Holding GmbH die 23% köstfällig auf den Gewinn. Das heißt, du zahlst dann mit 23% Steuern. So, davon habe ich jetzt aber per se noch gar nichts, weil entweder ich bezahle mich aus der GmbH als Geschäftsführer, dann habe ich Ausgaben, dann macht es vielleicht wieder irgendwie Sinn. Wenn ich es aber jetzt ausschütte, aber dann muss ich sie erst wieder als Einkommensteuer auf der privaten Ebene versteuern. Das heißt, ich werde nicht auskommen. Wenn ich jetzt mir nichts auszahle, nur die Dividende aus der GmbH ausschütte, zahle ich vorher die 23% Köst und dann zahle ich nochmal Käst auf die Ausschüttung 27,5%. Das heißt, eigentlich habe ich knapp 50% Steuerlast. Und wenn ich mit der Holding jetzt Aktien kaufe und mir aus der GmbH das ausschütten lassen will, ungeachtet dessen, welche großen Summen man in einer Holding bräuchte, um von der Ausschüttung leben zu können, muss man ja bedenken, dass man auch den Steuerberater zahlen muss, dass man das Firmenbuch vielleicht zahlen muss, also die Einsendungen, und natürlich auch das Finanzamt, das ist eh klar. Somit mein Zugang private Ebene, Füllanfuhr, kaufst die Aktien, bekommst die Dividende. Diese werden im besten Fall automatisch versteuert, wenn du einen Steuern vom Broker hast. Du hast damit nichts mehr zu tun, hast nur, und da muss es sein, die 27,5% zum Zahlen an Steuern. Und ja, das ist einfach so das Ding. Sinn macht es vielleicht, wenn man es in der GmbH konzentrieren will, dass man es tesoriert, aber dass man als Holding GmbH Aktien kauft, um dann einfach steuerlich Erleichterung zu haben, das funktioniert meines Erachtens nicht, weil Aktienkauf ist ja keine steuermindernde Ausgabe, das ist ja Investition, aber nicht Investition in irgendeine Ausgabe, sondern es ist ja ein Werterhalt oder, also es hat mir meine Steuerberaterin so erklärt, dass man Aktien nicht kaufen kann und steuerlich geltend machen kann, das funktioniert nicht. Somit geht der Sinn ein bisschen daneben vorbei. Meines Erachtens privat kaufen, privat versteuern, erledigt. Viel mehr ist es wahrscheinlich nicht. Es macht keinen Unterschied, es macht keinen Vorteil. Also es wäre mein Zugang. Markus, war jetzt viel, aber was ist dein Kommentar noch dazu, bevor wir für heute stoppen?
Also ich kann es relativ kurz und schmerzlos machen. Du hast viel Spannendes erzählt. Ich bin da einfach, was das Thema Holding jetzt angeht, einfach zu weit weg. Bin zu wenig in dem Thema drin, deswegen möchte ich hier keine fundierte Auskunft geben. Was ich halt immer gerne mache bei solchen Fragen ist, bin jetzt auch selber kein Steuerberater, aber ich kann da einfach nur auf den Steuerberater verweisen, weil am Ende wird es der wissen und der wird dir auch die beste Anleitung geben anhand deiner Lebenssituation. Dementsprechend ist es auch gar nicht so einfach zu sagen. Das hängt einfach auch ganz, ganz klar von den Strukturen dieser Holding auch sicherlich ab und in welchen Dimensionen wir da auch sprechen. GmbH schaut es dann schon eben ein bisschen anders aus, aber das war jetzt ja nicht die Frage. Dementsprechend bitte an einen Steuerberater wenden. Aber ich glaube, Philipp, du hast da einen toll schon eine sehr, sehr vernünftige Auskunft geben, ohne dass ich es jetzt zu 100% bestätigen kann, natürlich.
Ja, Markus, dann entlasse ich dich wieder in deinen Urlaub. Danke für die Zeit aus Kärnten. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub und wir hören und sehen uns demnächst wieder.
Ja, danke, lieber Philipp. Und ich glaube, wenn es die Zuhörer hören, da die Folge, da bin ich schon wieder im Alltag. Hat mich wieder sehr gefreut, Philipp. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal, gell?
Mach's gut. Ciao, servus.